Wer von euch würde denn sagen, dass er geduldig ist? Wer würde sagen, ja, ich muss noch ein bisschen wachsen da, da muss ich noch lernen? Ja, Amen, ich gehöre auch zu denen. Ah, Geduld. Irgendwie liegt es so in uns drin, dass wir ungeduldig sind. Ne? Ich sehe das an meinen Buben. Wenn die einen Hunger haben, nachts, die schreien, und zwar so lange, bis die Jennifer sie anlegt. Selbst wenn sie sehen, wir haben das Stillkissen, alles bereit, die liegen schon auf dem Stillkissen, die schreien bis zuletzt. Ungeduldig. Und manchmal werden wir sehr, oder manche von uns werden sehr langsam erwachsen. Ich persönlich, mir geht so, ich wünsche mir, es gäbe irgendwie so eine Geduldsmedizin, so Geduldstropfen oder so, die ich einnehmen könnte und dann wäre ich von heute auf morgen ein geduldiger Mensch. Das, womit ich kämpfe, mit Ungeduld. Ich wünschte, ich könnte Geduld mit einem Löffel fressen, aber die Realität ist, es ist leider nicht so und oft beten wir, Herr, bitte gib mir Geduld, aber bitte gleich. Hätte gern so, ja, wie so bei McDonald's, so Drive-Thru, ne? Du bleibst bei deinem Box stehen, bestellst, fahrst weiter zum nächsten Fenster, kriegst dein Zeug fertig. Ich würde gern Geduld so schnell bekommen, aber leider ist es nicht so. Wie lernt man Geduld? Normalerweise, wenn man warten muss. Und Gott führt uns in Situationen, wo wir warten müssen und ausharren müssen. Und das ist was, was ich zumindest sehr langsam lerne. Wisst ihr, wo mir das noch auffällt, dass wir so ungeduldig sind? Im Supermarkt. Und zwar, wenn da eine lange Schlange ist beim Aldi an der Kasse und dann heißt es, Kasse 2 öffnet. Was machen die Deutschen? Es ist brutal. Es ist ein Wettrennen, wer zuerst bei der Kasse ist. Und das fällt einem gar nicht auf, bis man mal in einer anderen Kultur ist. In Amerika oder in England würden die Leute ganz geduldig warten und die zuerst in der Reihe sind, die dürfen dann an die nächste Kasse laufen. Wir sind so ungeduldig. Was ist Geduld eigentlich? Ja, Geduld ist die Fähigkeit zu warten. Zum Beispiel an der Kasse zu warten. Nicht so selbstsüchtig zu sein, sondern zu warten. Vielleicht auf einen Partner zu warten, die Dinge nicht in die eigene Hand zu nehmen, oh Mann, ich brauche jetzt eine Frau und ich sehe gerade nicht genug Christen, also nehme ich mir halt irgendeine, nicht, sondern zu warten, dauert manchmal länger, braucht Geduld. Geduld bedeutet auch eine Bedürfnisbefriedigung oder eine Lustbefriedigung hinauszuzögern. Nicht alles gleich, sofort. Das brauchen wir, wenn wir was ansparen wollen zum Beispiel. Wir geben nicht sofort aus, um ein größeres Ziel zu erreichen. Das ist wichtig für unser Leben. Geduld bedeutet auch, auszuharren in schwierigen Umständen, in unangenehmen Umständen. Sagen wir in einem Job, wo es vielleicht gerade hart ist und fühlt sich vielleicht unfair behandelt von deinem Chef oder da gibt es einen Kollegen, mit dem du dich reibst, was gerade ein bisschen schwierig ist. Vielleicht bedeutet es, die Macken deines Partners mitzutragen und zu ertragen. Für uns in der Gemeinde, Gott sagt uns in seinem Wort, ertragt einander in Liebe. Es braucht Geduld. Und wenn wir barmherzig und gütig sein wollen als Menschen, dann brauchen wir Geduld. Das ist wichtig für unser Zusammenleben. Wenn wir keine Geduld haben, dann sehen wir, was passiert in dieser Welt. Scheidungsrate 50%. Hey, ich habe keine Geduld mehr mit dir, ich will das nicht mehr ertragen. Tschüss. Wir brauchen Geduld. Wir Christen brauchen Geduld. Blick auf die Ewigkeit. Wir haben eine wunderbare Verheißung vom Herrn. Wir haben die sichere Verheißung, dass Jesus wiederkommen wird. Wir haben die sichere Verheißung auf den Himmel, auf Gottes Herrlichkeit. Aber wir sind noch nicht dort. Wir sind Fremde hier. Wir sind auf der Durchreise. Und wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld, um nicht aufzugeben, dass wir dem Herrn treu bleiben. Wir brauchen Geduld, ganz besonders, wenn es gilt, Anfeindungen und Nachteile zu ertragen als Christen, dass wir nicht nur Schönwetterchristen sind. Wir brauchen Geduld, dass wir nicht müde werden im Gutes tun, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Das hat auch wieder was mit Ansparen zu tun. Ne? Ich lege was hier zurück, damit ich für die Ewigkeit anspare. Also Geduld ist ein aktives Warten eigentlich. Und der Kontext hier in Jakobus 5, Abvers 7, ist Ausharren in Verfolgungen. Durchzuhalten, dran zu bleiben in schwierigen Zeiten. Kontext von dem Brief auch im Vers 2 im Kapitel 1 hat Jakobus gesagt: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet. Und am Anfang von Kapitel 5 hier hat Gott zu den Reichen gesprochen. Zu den Reichen dieser Welt oder zumindest von denen, die leben wie diese Welt. Den Materialisten hat ihnen gesagt, ihr sammelt Schätze an auf der Erde in den letzten Tagen. Sie waren ungerecht, sie haben den Arbeitern ihren Lohn vorenthalten. Und im Vers 6 haben wir gelesen, sie haben die Gerechten getötet. Gerechten sind die, die auf Jesus vertrauen. Und dann im Vers 7 spricht er jetzt die Geschwister im Glauben an. Also höchstwahrscheinlich waren sie diejenigen, die verfolgt wurden und die schlecht behandelt wurden von diesen reichen Leuten der Welt. Und ist es nicht so, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen, dann beten wir recht schnell: Jesus, bitte komm. Wenn alles gut läuft, vor allem wenn wir jung sind, denken wir: Oh, Jesus, komm, aber nicht gleich. Ich möchte erst mal heiraten und ich möchte erst mal das und das erleben. Aber wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen, durch Verfolgung, durch Anfechtung, dann haben wir unsere Perspektive oft viel klarer. Sagen: Oh, Jesus, bitte komm. Und wenn er nicht gleich kommt, dann brauchen wir Geduld und brauchen Ausharren. Und das sagt Jakobus hier diesen Leuten. Er sagt im Vers 7: Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Sieh, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis in den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und wenn wir hier über die letzten Tage sprechen, über das Kommen des Herrn, dann bedeutet es entweder die Wiederkunft Jesu, auf die wir warten, letzten Tage, die Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu, oder eine zweite Möglichkeit ist, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten, dass die letzten Tage der jüdischen Religion, der alttestamentlichen Religion gemeint sind. Und dass das Kommen Jesu im Gericht ist. Was eingetroffen ist 70 nach Christus, als Jesus durch die Römer den Tempel und Jerusalem zerstört hat, so wie er es den Jüngern angekündigt hat. Und die Einwohner ausgeraubt wurden und getötet wurden und versklavt wurden und nicht nur in Jerusalem, sondern in ganz Judäa, die jüdischen Kriege. Ihr könnt es bei Josephus zum Beispiel nachlesen. Und manche denken, dass die Verse so gemein sind. Das heißt ja, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Der Richter steht vor der Tür. Also was bald eintrifft. Oder es könnte einfach in dem Sinn gemein sein, wie es im Römerbrief Kapitel 13 heißt: Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Im Blick auf die Wiederkunft Jesus. Es ist nahe gekommen, es ist näher als je zuvor, das Kommen Jesu. Und das ist auf jeden Fall eine Wahrheit und eine Realität. Und für uns heute, wie auch immer diese Verse damals gemeint waren, für uns ist es heute die Anwendung. Also Gott sagt uns: Habt Geduld, Lasst nicht nach, bleibt dran, gebt nicht auf, werdet nicht müde, werdet nicht träge. Jesus wird kommen. Und er gibt uns hier das Beispiel von einem Ackerbauern. Bauer muss Geduld haben, oder? Der lernt es ja bald. Muss Geduld haben, wenn du ein Feld einsäst, den Samen aussäst, dann geht es nicht blub und sofort ist das Getreide da und du kannst sofort ernten. Nee, du musst warten, bis das Getreide wächst, bis diese Samenkörner aufgehen, bis das Getreide reif wird. Es braucht Zeit. Erstmal siehst du gar nichts. Du fährst mit einem Traktor und der Sämaschine da übers Feld, säst die Samen ein und es sieht nachher genauso aus wie vorher. Musst du warten auf den Frühregen, der war im Oktober, November und auf den Spätregen, April, Mai, das waren so die Regenzeiten in Israel. Und der Bauer, der arbeitet weiter, selbst wenn er erstmal gar nichts sieht. Er gibt nicht auf. Warum? Weil er weiß, die Frucht wird kommen, wenn er nur dran bleibt. Und dasselbe gilt für unser Leben als Christen. Dasselbe gilt für unseren Dienst. Wenn du anderen Menschen dienst, durch Gottes Wort, Jüngerschaft, Menschen ändern sich nicht über Nacht. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Wir ändern uns nicht über Nacht. Manchmal können wir frustriert werden. Alle ihr, die ihr da im Dienst steht. Hey, ich habe doch schon zweimal drüber gepredigt. Warum reagieren die Leute nicht? Geduld. Predigt's noch dreimal und viermal und zehnmal und zwanzigmal und Paulus sagt euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Ich werde nicht müde. Das ist wichtig für euch. Ich habe mal gehört von einem Pastor, der hat wirklich jeden Sonntag dieselbe Predigt immer wieder gepredigt. Und als die Leute endlich gefragt haben, hey, was ist denn los, sagt er, hey, wenn ihr Ähnliches umsetzt, was Gottes Wort hier sagt, dann werde ich was anderes predigen. Wir brauchen Geduld. In unserem Gebetsleben brauchen wir Geduld, oder? Nicht jedes Gebet wird sofort erhört. Manchmal müssen wir jahrelang, jahrzehntelang beten. Vielleicht für den Angehörigen, der noch nicht bekehrt ist, dass er zu Jesus findet. Brauchen Geduld, bleib dran, lass nicht ab. Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wir werden ernten. Und auch Geduld in dem Warten auf die Wiederkunft Jesu. Jesus wird wiederkommen, das wissen wir, 100%. Das hat uns verheißen. Und wenn er zu unserer Lebzeit wiederkommt, dann werden wir eines Tages zu ihm gehen. Das ist 100% sicher. Also halte durch, ist wichtig. Sehen wir immer wieder, Hebräerbrief haben wir das besonders stark gesehen, aber auch hier in Jakobusbrief dieses Durchhalten bis zum Ende. Wer zu früh aufgibt, der ist ein Loser, wirklich. Durchhalten bis zum Ende. Geduld. Und dann in dem Kontext, sagt im Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, oder beschwert euch nicht übereinander, nehmt nicht Anstoß aneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wenn wir eine schwere Zeit durchmachen, wenn wir leiden, dann ist es schwieriger für uns, liebevoll zu sein und verständnisvoll zu sein. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt in eurem Leben. Wenn ich krank bin, ich bin so einer, manche wollen ja betüttelt werden und tatü, tatü. Wenn ich krank bin, lasst mich in Ruhe. Tür zu, ich will einfach gesund werden. Ich habe nicht viel Geduld. Bin leichter gereizt. Aber Jakobus sagt hier, lasst euch nicht dazu hinreißen, dass ihr frustriert werdet übereinander, dass ihr euch beschwert. Bleibt geduldig, wandelt im Geist. Denn der Richter steht vor der Tür. Wir werden uns verantworten müssen für all unsere Taten, für all unsere Worte. Der Richter steht vor der Tür. Denkt an eine Schulklasse. Der Lehrer steht vor der Tür. Wird es plötzlich still. Oh oh, gleich kommt er rein. Vorher ging es zu, da sind die Papierkugeln rumgeflogen, links und rechts und war es laut und oh oh, der Lehrer kommt, der Lehrer steht vor der Tür. Plötzlich sind wir wieder brav. War nicht immer so, aber zumindest bei den strengen Lehrern war es doch so. Der Richter steht vor der Tür. Reißt euch zusammen. Es ist eine Ermutigung hier. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Jakobus hat uns letzte Woche gesagt, unser Leben hier auf der Welt, auf der Erde ist nur ein Hauch. Vergeht so schnell. Und so, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, du darfst wissen, deine schwere Zeit ist nicht für immer. Dein Leid ist nicht für immer. Es wird bald vorüber sein. Bald wirst du bei Gott sein, in seiner Herrlichkeit, vollkommen geheilt und heil und glücklich. Also hab Geduld. Vermassel nicht das Zeugnis deines Lebens in den letzten Minuten oder in den letzten Stunden oder in den letzten Tagen. Hab Geduld. Haar aus, bleib dran. Und dann gibt er uns jetzt hier ein zweites Beispiel. Diesmal eigentlich Vorbilder im Glauben. Vorbilder von Menschen, die Geduld hatten. Vers 10. Nehmt Brüder, gehören auch die Schwestern dazu, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Denkt an die Propheten. Denkt an Jeremia zum Beispiel. Der war so geduldig, der hat zig Jahre lang gepredigt und niemand hat reagiert. Er hat in seinem ganzen Leben nicht einen gehabt, der sich bekehrt hat auf seine Predigt hin. Aber er hat nicht aufgegeben. Und er wurde misshandelt, er wurde eingesperrt vom König, er wurde verhört, er wurde schlecht behandelt. Aber er hatte Ausdauer. Er ist Gott treu geblieben. Treu geblieben seiner Berufung. Denkt an Hosea, dem Gott gesagt hat, heirate eine Hure. Und die ist ihm untreu geworden und er war geduldig, er ist ja nachgegangen und wieder nachgegangen und wieder nachgegangen. Und in diesem Prozess hat er einen Einblick in Gottes Herz bekommen, wie gebrochen Gottes Herz ist über sein untreues Volk, das geistliche Ehebruch begangen hat. Aber er war geduldig, er ist dran geblieben, er hat nicht aufgegeben. War treu. Denkt an Daniel. Der König hat gesagt, weil er schlecht beraten wurde, niemand darf beten. Und eine Bitte an irgendjemanden richte außer an mich. David blieb treu. Er war beständig. Und selbst als sie ihn in die Löwengrube geworfen haben, er hat festgehalten am Herrn in schwierigen Zeiten. Denkt an Schedrach und Meschach und Abednego. Die drei Männer, zu denen der König Nebukadnezar gesagt hat, die drei Freunde von Daniel, zu denen Nebukadnezar, der Weltherrscher, gesagt hat, entweder ihr betet jetzt hier mein Götzenbild an oder ihr werdet verheizt in dem Feuerofen. Und die Jungs haben gesagt, okay, Gott kann uns retten, das wissen wir, aber ob er uns rettet oder nicht, eines sollst du sicher wissen, wir werden uns nicht niederwerfen vor deinem Götzen. Und ihr kennt die Geschichte, sie sind in den Feuerofen geworfen worden und plupp, Jesus war da bei ihnen. Und das Einzige, was verbrannt ist, waren ihre Fesseln. Sie sind freiere Menschen geworden in dieser Erfahrung. Aber sie haben ausgeharrt, sie sind treu geblieben in schweren Zeiten. Und so lasst uns auf diese Vorbilder schauen, diese Menschen, diese vielen Menschen, die uns vorausgegangen sind und dran geblieben sind. Vorbilder ermutigen uns. Wenn ich sehe, jemand anderer hat es geschafft, dann kann ich wissen, okay, ich kann es auch schaffen. In der schwierigen Situation, ich denke dran, als wir mal Canyoning waren in Österreich, also da wanderst du im Prinzip eine Schlucht runter im Fluss, im Wasser. Und dann, wenn du zu einem Wasserfall kommst, dann springst du runter. Und da waren manche Sprünge, die waren so 12, 15 Meter tief. Und von oben sieht das so sehr beängstigend aus. So links und rechts, so Felswände und dann ist da unten so ein kleines Loch Wasser. Oh, ist das tief genug? Mach das bitte nie ohne einen Führer, der wirklich weiß, wie tief es ist. Der weiß, ja, okay, du kannst springen. Aber ist so beruhigend, wenn du nicht der Erste bist, der springen muss. Wenn du weißt, hier die ersten drei, vier, fünf Leute, die vor mir waren, die sind runtergesprungen, die winken, die leben noch. Okay, ich kann es auch schaffen. Augen zu und durch. Seht auf die Propheten, seht auf die Vorbilder im Glauben, die treu geblieben sind, die geduldig geblieben sind. Hier, auch ihr könnt es schaffen, auch ihr könnt treu bleiben dem Herrn. Auch ihr könnt ausharren, bis er wiederkommt. Gebt nicht auf. Siehe, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und oh, man liest die Geschichte von Hiob, der alles verloren hat. Sein Reichtum, seine Habe, seine Familie, seine Gesundheit. Alles, fast auf einmal. Und wie treu er dran geblieben ist. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ich liebe das. Ist unser Herr nicht gut? Er ist voll innigen Mitgefühl und barmherzig. Das ist unser Gott. Und er hat dem Hiob Gnade geschenkt in seiner schwierigen Zeit. Und er hat seinen Verlust wiederhergestellt und er hat ihn belohnt für seine Treue. Es ist wert auszuharren. Es ist wert dran zu bleiben, Gott treu zu bleiben. Petrus ermutigt uns im 1. Petrus 4. Er sagt, die, welche nach dem Willen Gottes leiden, sollen einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Bleib dran. Und Joni Erickson, diese Frau, die gelähmt ist, die nur den Kopf bewegen kann, durch einen Badeunfall. Sie hat gesagt, wenn es dir schlecht geht, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, dem zu dienen. Und dir wird es besser gehen. Also wenn du durch eine harte Zeit gehst, werd nicht müde, Gutes zu tun. Harre aus. Vers 12, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit er nicht unter ein Gericht fällt. Das ist ja fast ein wörtliches Zitat von dem, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Sagt hier vor allem, das ist wichtig, seid ehrlich. Das ist so wichtig, seid ehrlich. Auch in schwierigen Zeiten, wenn es schwer ist, ehrlich zu bleiben, zum Wort zu stehen. Seid ehrlich, bleibt dabei. Früher war es mal so, ein Mann, ein Wort, wenn der mündig was ausgemacht hast, das hat gegolten und die Leute haben sich wirklich dran gehalten. Oder Handschlag hat gegolten. Und wenn du dich bei eurem Geschäft geirrt hast und du hast ein Angebot gemacht, wo du eigentlich keinen Gewinn machst, weil du dich verrechnet hast, bist du trotzdem zu deinem Wort und zu deinem Angebot gestanden. Ein Mann, ein Wort. Heute brauchst du erstmal einen Rechtsanwalt und eine Lupe, um das ganze Kleingedruckte zu lesen. Ist nicht mehr unbedingt so. Aber wir Christen sollten so sein. Wir sollten Männer sein und Frauen sein, die zu ihrem Wort stehen. Davon ist die Rede hier. Sagt nicht unbedingt, dass wir, wenn wir vor Gericht vereidigt werden, dass wir nicht schwören dürfen. Ist hier nicht gemeint. Gott selbst schwört im Alten Testament. Also schwören an sich ist nicht schlecht. Aber was hier gemeint ist, dass wir nicht betrügen sollen. Und die Juden damals, die Gesetzeslehrer, die haben das zur Perfektion getrieben, andere zu betrügen. Haben gesagt, ja, es gibt bindende Schwüre und dann gibt es Schwüre, die sind nicht bindend. kannst du dich rauswurschteln irgendwie. Jesus spricht sehr klar zu diesen Leuten. Er sagt in Matthäus 23, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Das gilt nichts. Aber wenn jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Oh, ich hab geschworen und du hältst den Schwur nicht und der andere kommt zu dem Leiter und sagt, hey, was ist los, du hast doch bei dem Tempel geschworen. Oh, die Regeln haben sich ein bisschen geändert, der Tempel gilt nichts mehr, aber wenn du beim Gold des Tempels schwörst, was ist das, habe ich nicht getan, deswegen bin ich nicht gebunden an meinem Schwur. Mann und Blinde, sagt Jesus, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, das ist nichts, haben die gesagt. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Oh, wir haben die Regeln ein bisschen geändert. Jetzt musst du bei der Gabe des Altars schwören. Jesus sagt, Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Und in der Bergpredigt bringt Jesus es auf den Punkt und sagt, schwört überhaupt nicht diese Art und Weise. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Seht ihr, wie viele verschiedene Schwüre die entwickelt haben? Jesus sagt, es sei eure Rede ja, ja, nein, nein, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Wir müssen für jedes Wort Rechenschaft ablegen. Seid ehrlich. Das sollte normal sein unter uns Christen. Wir stehen zu unserem Wort. Nicht irgendwie kompliziert, Schwur das und Hintertürchen offen lassen, Kleingedruckte irgendwie reinschummeln. Nee, sei einfach ehrlich und aufrichtig. Das ist, wie wir miteinander leben sollen. Das ist unser Zeugnis vor der Welt auch. Zum Abschluss ein paar Worte über Gebet. Jakobus war ja der Gemeindeleiter in Jerusalem und es wird uns überliefert über den Jakobus, dass er auch das Kamelknie genannt wurde oder der mit den Kamelknien, weil er war einer, der offensichtlich so viel gebetet hat, dass seine Knie irgendwo so Hornhaut bekommen haben. Und deswegen betont er Gebet. Er rahmt seinen Brief eigentlich in Gebet ein. Er hat begonnen in Kapitel 1, Vers 5 und hat gesagt, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und sie wird ihm gegeben werden und er bitte im Glauben, ohne zu zweifeln. Und auch jetzt zum Abschluss seines Briefes spricht er über Gebet. Also Gebet ist offensichtlich was ganz, ganz Wichtiges. Gebet ist unser Atmen als Christen eigentlich. Ein lebendiger Christ wird beten. Wenn ein Christ nicht betet, dann, naja, ist er tot. Kommunikation ist ja das, was Beziehung ausmacht. Und das ist Gebet, Kommunikation mit Gott. Vers 13. Leidet jemand unter euch? Das ist ein allgemeines Wort, das Wort leiden. Geht es jemandem schlecht? Können wir es übersetzen? Ja, bete. Ist jemand guten Mutes? Geht es jemandem gut? Er singe Psalmen oder Loblieder. Und Psalmen ist ja eigentlich nichts anderes als gesungenes Gebet. Also, wir sollen durch die Höhen und durch die Tiefen unseres Lebens mit dem Herrn gehen. Lebt in einer bewussten Gemeinschaft mit Gott. Dazu sind wir erschaffen. Und das Wunderbare ist, wir haben Zugang zu Gott. Und Gott ermutigt uns im Hebräerbrief, dass wir mit Freimut, mit Zuversicht vor seinen Thron der Gnade kommen. Also seid ermutigt zu beten. Wenn du eine harte Zeit durchmachst, bete. Rede mit Gott so wie David. In den Psalmen haben wir wunderbare Beispiele, wie wir beten dürfen, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Lass uns mal nur als ein Beispiel einen Psalm zusammen lesen. Schlag mit mir auf Psalm 55. Das ist ein Psalm, wo David durch eine seiner vielen schweren Zeiten ging. Und seht, wie er betet. Vers 2 hier, nimm zu Ohren, o Gott, mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Horche auf mich und antworte mir. Ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen vor der Stimme des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen, denn sie wälzen Unheil auf mich und im Zorn feinden sie mich an. Also er wurde angefeindet, verfolgt. Da schüttet Gott hier sein Herz aus, erzählt ihm, wie es ihm geht. Mein Herz bebt in meinem Inneren und Todesschrecken haben mich befallen. Furcht und Zittern kamen mich an und Schauder bedeckte mich. Und erzählt Gott seine Gedanken. Ich sprach, hätte ich doch Flügel wie die Taube, ich wollte hinfliegen und ruhen, wegfliegen aus der Situation. Ich würde am liebsten weglaufen, Gott. Siehe, weithin entflöhe ich, würde nächtigen in der Wüste. Ich wollte eilen, dass ich Zuflucht hätte vor dem heftigen Wind, vor dem Sturm. Verwirre, Herr, spalte ihre Zunge, denn Gewalttat und Streit habe ich in der Stadt gesehen. Tag und Nacht machen sie die Runde um sie auf ihren Mauern. Und Unheil und Mühsal sind in ihrer Mitte. Verderben ist in ihrer Mitte und Bedrückung und Betrug weichen nicht von ihrem Marktplatz. Also er erzählt Gott hier alles, was er sieht. Denn nicht ein Feind tönt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichens, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen, in festlicher Unruhe. Also wurde enttäuscht von einem guten Freund, verraten. Der Tod überrasche sie, lebendig mögen sie hinabfahren in den Scheol, denn Bosheiten sind in ihrer Wohnung, in ihrem Innern. Er sagt Gott, wie er denkt. Das sind seine Gedanken momentan. Gott, mögen die sterben. Und er wendet sich an Gott. Ich aber, ich rufe zu Gott und der Herr hilft mir. Abends und morgens und mittags klage und stöhne ich und er hat meine Stimme gehört. Er hat meine Seele zum Frieden erlöst, dass sie mir nicht nahen können. Seht ihr die Veränderung hier, während da Gott sein Herz ausschüttet, wird sein Herz mit Frieden erfüllt und mit Zuversicht. Das passiert, wenn wir zu Gott kommen in unserer schweren Zeit. Paulus schreibt im Philipperbrief, lasst eure Anliegen vor Gott kund werden im Gebet und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Aber seht dieses Gebet hier, wenn du in der schwierigen Zeit bist, dann bete. Bete wie David. Ganz ehrlich. Und wenn dein Gefühl ist, Gott, bring sie alle um, dann sag ihm das. Und er kann dann entscheiden, ob er das wirklich tun wird oder nicht. Und das Schöne ist, er ist so viel barmherziger, als wir sind. Aber wir dürfen ehrlich vor Gott sein. Wir müssen ihm nichts vormachen. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Gott, so geht's mir, das denke ich gerade, das geht ab in meinem Leben. Wir dürfen bei ihm jammern, uns beschweren, ihm alles schildern, uns zu ihm flüchten im Vertrauen. Und wenn du so mit deinem Gott lebst, dann wirst du ihn wirklich gut kennenlernen. Das ist, wie wir Intimität bauen, oder? Wenn wir durch Höhen und Tiefen gemeinsam mit jemandem gehen. Und wie gesagt, in diesem Gebet sehen wir auch Veränderung. Wenn wir zu Gott kommen im Gebet, Gemeinschaft mit ihm suchen, das macht einen Unterschied in unserem Leben aus. Das verändert unser Herzen. Und uns bist nicht allein in deiner schweren Zeit. Du musst nicht allein durchgehen. Psalm 23, Vers 4. Und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschatten, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist da. Römer 8, Vers 35. Die folgenden Verse. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, Todesstrafe. Haben die Christen einen Kopf kürzer gemacht damals? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du bist nicht allein. Gott ist bei dir. Also bete, lauf zu ihm im Vertrauen. Und wenn es dir gut geht, wenn dir Gutes widerfährt, dann singe Psalmen. Lobe und danke dem Herrn. Epheser 5, Vers 19, redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern und singt dem Herrn mit eurem Herzen. Singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kolosser 3, Vers 16, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Leidet jemand unter euch, er bete, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen, teilt euer Leid und eure Freude mit dem Herrn. Unser Gebetsleben ist oft sehr intensiv, wenn wir in Not sind. Wenn es uns gut geht, dann flacht es wieder ab. Mir geht es zumindest so. Vergessen oft, vernachlässigen oft zu danken. Aber Jakobus ermutigt uns und sagt, lebt euer ganzes Leben vor dem Herrn. Bezieht ihn in alles mit ein. Redet mit ihm, jammert vor ihm, lobt ihn, dankt ihm, singt euer ganzes Leben mit dem Herrn. Durch Höhen und durch Tiefen dieses Lebens. Und das ist das Wunderbare am Christsein, oder? Dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Dazu sind wir berufen. Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ist jemand krank? Rede ist hier von jemandem, der so krank ist, dass er nicht mehr in die Gemeindezusammenkünfte kommen kann. Nicht mehr mit den Geschwistern zusammen sein kann. Jemand, der bettlägerig ist. So jemand soll die Ältesten, die Gemeindeleiter zu sich rufen. Wenn er nicht in die Gemeinde gehen kann, dann soll die Gemeinde zu ihm kommen. Vertreter der Gemeinde. Interessant hier finde ich, dass Jakobus sagt, er soll den ersten Schritt machen. Er soll sie bitten, zu sich zu kommen. Das ist der erste Schritt im Glauben, zu sagen, Brüder, kommt zu mir, ich brauche Gebet, ich will den Herrn suchen hier, über meiner Krankheit. Ausdruck des Glaubens. Und die Ältesten sollen zu ihm gehen und für ihn beten. Das ist ziemlich klar, oder? Und dann heißt es weiter, und ihn mit Öl salben. Da gehen die Meinungen auseinander. Manche glauben, dass es ein symbolischer Akt ist. Wie wir es im Alten Testament oft sehen, dass Menschen oder Dinge, die für den Herrn abgesondert wurden, die dem Herrn geweiht wurden, dass sie mit Öl gesalbt wurden. Sozusagen ein symbolischer Akt. Wir sondern diesen kranken Bruder, diese kranke Schwester aus für den Herrn in ihrem Leiden. Soll dem Herrn geweiht sein. Öl oft auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Symbolischer Zuspruch Gottes. Vielleicht dieser Zuspruch, den Gott dem Volk Israel gibt in Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht in ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich bin bei dir. Du bist kostbar, du bist teuer in meinen Augen. Du bist wertvoll und ich habe dich lieb. Ich bin dein Retter. Also ein Zuspruch in dieser Art an den kranken Menschen. Zuspruch Gottes. Andere Ausleger sagen, nee, das ist schön, wenn wir das machen, ja, ist ein schönes Symbol, ein schöner Akt, aber dieses Wort, was hier für Öl verwendet wird, ist nicht das Wort für Salböl, sondern ist ein allgemeines Wort für Öl, vielleicht Massageöl, so in diese Richtung. Und sie denken, was hier gemeint ist, ist zu beten und eine medizinische Anwendung. Dem Geist und dem Körper dienen. Also wie immer das hier gemeint ist, ist auf jeden Fall legitim. Für uns Christen ist es kein Widerspruch, Medizin und Ärzte in Anspruch zu nehmen und zu beten. Das ist kein Widerspruch, das gehört zusammen. Beides ist eine Gnade vom Herrn. Paulus reiste mit Dr. Lukas. Jesus selbst hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus selbst hat gesagt, dass die Kranken einen Arzt brauchen. Und ich sage es deswegen, weil manche Christen irgendwie zu extreme Dinge rein interpretieren in solche Verse. Manche Christen sagen, du brauchst keinen Arzt als Christ. Wenn du zum Arzt gehst, ist es ein Ausdruck von Unglauben. Nee, das stimmt nicht. Auch Medizin, auch Ärzte sind der Ausdruck von Gottes Gnade. Das, was er uns geschenkt hat. Und Gott heilt durch Gebete. Amen, ich habe das erlebt. Und Gott heilt durch Ärzte und durch Medizin. Das habe ich auch erlebt. Und beides ist seine Gnade und beides ist sein Segen. Und wir müssen nicht das eine gegen den anderen ausspielen. Also wenn du krank bist, dann geh zum Arzt. Und bete. Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also wenn wir beten, wollen wir voll Glauben beten. Kapitel 1 hat Jakobus gesagt, ein wankelmütiger Mensch, jemand mit geteiltem Herzen, der soll nicht erwarten, irgendwas zu empfangen. Nee, mit Glauben zum Herrn kommen, mit Glauben beten. Was hier interessant ist, im Griechischen ist das Wort für den Kranken hier in diesem Vers ein anderes Wort als das Wort krank im Vers 13. Es kann auch mit müde und schwach übersetzt werden. Hebräer 12, Vers 3 zum Beispiel. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet. Das ist dasselbe Wort wie hier für den Kranken und in euren Seelen ermattet. Und es ist auch oft so, dass körperliche Krankheit einhergeht, auch mit geistlicher Schwäche. Und dass man sich matt fühlt und entmutigt fühlt und seelisch, emotional, geistlich auch müde fühlt in seiner Seele. Es wirkt oft zusammen. Also er wird den Kranken, das Gebet des Glaubens wird den Kranken oder diesen Müden retten oder heilen, kann das Wort auch heißen. Manchmal körperlich, manchmal seelisch, manchmal beides. Und der Herr wird ihn aufrichten, ist eine Verheißung hier. Wenn wir im Glauben zum Herrn kommen und beten, zu einer Zeit der Krankheit, der Entmutigung, dann wird der Herr ihn aufrichten. Und haben wir das nicht oft erlebt, wenn wir zusammen zum Herrn kommen. Haben wir erlebt, dass Gott heilt, physisch heilt, haben wir viel öfter erlebt, dass Gott wirklich ermutigt und neu stärkt und wieder aufrichtet. Er ist souverän, er ist derjenige, der heilt, er ist derjenige, der entscheiden darf, was passiert. Aber wir haben eine Verheißung, Herr, er wird ihn aufrichten. Und dann heißt es weiter, wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und unterstreicht euch hier das Wort wenn. Das ist ganz wichtig. Denn manchmal ist Krankheit die Folge von Sünde. Denkt an Geschlechtskrankheiten zum Beispiel. Oder wenn jemand Leberzirrhose hat, weil er zu viel gesoffen hat. Oder ein Magengeschwür, weil er unversöhnlich ist. Die ganzen psychosomatischen Krankheiten hier auch. Sünde kann uns seelisch und körperlich schaden. Und manchmal ist es, dass Gott uns sogar züchtigt durch eine Krankheit. Im 1. Korinther 11 sehen wir das, wo gewisse Leute das Abendmahl nicht geschätzt haben, den Leib Christi nicht geschätzt haben. Und Paulus sagt, weil sie es nicht geachtet haben, sind viele schwach und krank. Geistlich schwach hier wieder auch wahrscheinlich und krank. Und manche sind sogar gestorben. Also wenn er gesündigt hat, wenn das die Ursache für seine Krankheit ist, dann wird ihm vergeben werden. Aber wenn, ist sehr wichtig zu sehen, dass nicht jede Krankheit die Folge von Sünde ist. Zumindest nicht persönlicher Sünde. Ja, allgemein theologisch gesehen, alle Krankheit ist die Folge des Sündenfalls. Das stimmt. Aber nicht jeder, der krank ist, ist deswegen krank, weil er gesündigt hat. Sowas zu sagen, ist geistlicher Missbrauch. Sowas einem kranken Menschen zu sagen, vor allem. Und manche Christen denken so. Ist furchtbar eigentlich. Rosemarie, die hier vor 2 Wochen Zeugnis gegeben hat und die wirklich eine Frau ist, die Jesus lieb hat und die ganz eng mit ihm geht, hat erzählt, als sie einen Schlaganfall hatte, haben manche Christen gesagt, sie hat einen Dämon. Sie ist besessen. Das ist verrückt. Ist geistlicher Missbrauch, ist verletzend, sowas zu sagen. Und nicht jeder, der krank ist, ist deswegen krank, weil er gesündigt hat. Das ist Schwachsinn, das stimmt nicht. Aber die Menschen damals zur Zeit Jesu haben auch so gedacht. Wir sehen das in Johannes 9, da ist ein Mensch, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger kommen zu Jesus und fragen ihn und sagen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Dass er blind geboren wurde. Da ist einer, der behindert ist oder der krank ist. Wer hat gesündigt? Und Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern mit die Werke Gottes an ihm offenbar würden, ist er krank. Das hat nichts mit Sünde zu tun, diese Krankheit, sagt Jesus. Also Leute, bitte, bitte, lasst uns das nie sagen zu einem kranken Menschen. Du bist krank. Deswegen musst du gesündigt haben. Wenn Sünde die Ursache ist für diese Krankheit, dann weiß es derjenige. Dann ist ihm das bewusst. Und dann kann er es bekennen. Und wir können für ihn beten. Und wir haben die Verheißung, dass Gott vergeben wird. Wenn Gott durch Krankheit züchtigt, würde auch gar keinen Sinn machen. Oder ihr Eltern, wenn ihr eure Kinder züchtigt, dann sagt er ihnen, warum er sie züchtigt. Ne? Sonst hat es überhaupt keinen Wert, sonst bewirkt es nichts, sonst lernt er nichts dabei. Und so auch im Korintherbrief zum Beispiel, Gott hat ihnen gesagt, hey, ich züchtige euch, weil ihr den Leib Christi nicht achtet. Also, Punkt ist, wenn jemand krank ist, weil er gesündigt hat, dann weiß derjenige das. Dann müssen wir nicht herumraten und Bruder, könnte es sein, dass du gesündigt hast? So deswegen einen Schnupfen oder Kreuzweh oder Krebs. Großes Wenn hier, lasst uns das nicht vergessen. Sagt weiter im Vers 16. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Bekennt einander die Vergehungen. Ich glaube, es ist ja nicht gemeint, Beichte im katholischen Sinn, dass du zu irgendeinem Priester gehen musst und ihm alle deine Sünden erzählen musst und dann ist derjenige, der dich dann freisprechen darf oder Vergebung zusprechen darf. Ich glaube auch nicht gemeint, dass wir im Gottesdienst hier alle einer nach dem anderen nach vorne kommen und jeder leert alle seine Sünden vor allen aus und breitet alles aus. Ich glaube, was hier gemeint ist, dass wir offen und ehrlich miteinander leben. Und wenn ich gegen dich gesündigt habe, dann soll ich dir das bekennen und sagen, hey du, ich war lieblos, ich war selbstsüchtig, bitte bete für mich. Bekennt einander eure Vergehungen und betet füreinander. Wenn ihr zu zweit, zu dritt, in einer kleinen Gruppe zusammen seid, vielleicht im Hauskreis oder im Männerabend oder im Frauengebet, Mittwochabends, dass du sagen kannst, bitte bete für mich, ich kämpfe gerade, ich kämpfe mit Lust oder mit Internetpornografie oder mit Tratsch oder mit Neid oder mit Unversöhnlichkeit. Leute, könnt ihr für mich beten? Das ist damit gemeint. Wenn du kämpfst, und Leute, wir kämpfen alle, dann lass dich nicht isolieren von deinen Geschwistern, lass dich nicht isolieren vom Leib Christi. Der Teufel wird es gerne tun. Die Bibel sagt uns, er ist ein brüllender Löwe. Und was machen Löwen, wenn sie auf der Jagd sind? Sie versuchen, ein schwaches Tier von der Herde zu isolieren und dann machen die das fertig. Der Teufel flüstert dir zu und sagt dir, hey, du kannst nicht zugeben, dass du Probleme hast. Hey, guck mal, alle in der Gemeinde, die sind alle so heilig und alle so gut. Du bist der Einzige, der Probleme hat. Wir fühlen uns oft so, oder? Und leider Gottes, in der Gemeinde oft tun wir so, als hätten wir keine Probleme. Als würde es uns allen gut gehen. Würden unsere Ehen immer toll laufen und wir sind immer gut drauf. Und die typische Frage, wie geht's? Was ist die Antwort, die erwartete? Gut. Und wir sind so gut drin, uns einander was vorzumachen und Masken zu tragen. Leute, lasst uns das durchbrechen in unserer Gemeinschaft hier. Gibt es irgendjemanden, der mit Sünde kämpft? Ja, ich kämpfe immer wieder damit. Ständiger Kampf. Gibt es jemanden hier, der sagt, eigentlich könnte es mir besser gehen? Ja, hoffentlich gibt es ein paar, die ehrlich genug sind, zu sagen, ich habe eine Not, ich habe ein Bedürfnis, wir sind alle Menschen, wir sind alle schwach, wir sind alle Sünder. Also lasst uns doch bitte ehrlich und offen miteinander leben. Lasst uns eine Atmosphäre schaffen hier, wo wir einander dienen und einander heilen können, wo wir füreinander beten können. Ich liebe das, wenn ich das sehe, wenn Leute nach dem Gottesdienst noch zusammensitzen und füreinander beten. Wir sind ein Leib. Wir müssen nicht alleine kämpfen. Vers 16. Bekennt einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist die stärkste Ressource, die wir zur Verfügung haben, zu beten. Und seht hier, er spricht hier nicht zu den Ältesten, sondern er spricht zur ganzen Gemeinde, zu allen Christen. Ist für euch alle. Bekennt eure Verfehlungen, seid offen, seid verwundbar, seid ehrlich. Spielt nicht die übergeistlichen, abgehobenen und betet füreinander. Und seht hier, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das ist die stärkste Ressource, die wir zur Verfügung haben als Christen. Wenn wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen und unsere Anliegen dem Allmächtigen bringen. Ich meine, was kann Stärkeres und Mächtigeres geben als das? Ihm ist nichts unmöglich. Wir dürfen mit Erwartung zu ihm kommen. Und dann gibt er uns hier wieder ein Vorbild, ein Beispiel. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ja, Elia war ein mächtiger Prophet und das ist, was wir im Kopf haben, ist das Bild, was wir von ihm haben. Und er ist im Alten Testament der Prophet, der am meisten mit dem Übernatürlichen im Zusammenhang gebracht wird. Er ist derjenige, der gebetet hat und Feuer fiel vom Himmel. Aber Jakobus sagt uns hier, er war ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. mit den gleichen Gemütsbewegungen. Mal hatte er Glauben, mal hatte er keinen Glauben. Mal war er unheimlich mutig, dann hat er wieder Schiss gehabt und war voll Angst und voll Menschenfurcht und ist davongelaufen. In einem Moment war er gut drauf und stark, im anderen Moment war er deprimiert und ausgebrannt und hat sich ausgejammert bei Gott. Er war kein Superheiliger, er war kein Supermann, er war ein schwacher Mensch, er war ein Sünder wie du und ich. Und Gott hat ihn nicht wegen ihm gebraucht, weil er so toll ist, sondern Gott hat ihn trotz ihm gebraucht, so wie er uns gebraucht, dich und mich. Nicht wegen uns, sondern trotz uns. Er ist in unserer Schwachheit stark. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Seht, was Gott durch einen Menschen wie dich und mich tun kann. Riesige Dinge. Und Elia hat nicht willkürlich gebetet. Es soll nicht regnen und es hat nicht geregnet. Wenn wir das tun würden und wenn das so funktionieren würde, hätten wir totales Chaos hier. Ne? Der Urlauber würde um Sonne beten, der Bauer würde um Regen beten und totales Chaos. Hat irgendwer den Film Bruce Allmächtig gesehen? Nicht, dass ich den unbedingt empfehle, aber diese eine Situation, Gott lässt ihn mal Gott spielen für eine Zeit lang und irgendwie wird er frustriert von den ganzen Fürbitten, die er ständig hört und es läuft über E-Mail am Computer und er sagt, die Antwort ist ja auf alles, so pauschal. Und das Resultat ist völliges Chaos. Alle, die gebetet haben, dass sie im Lotto gewinnen, gewinnen. Kriegen natürlich nicht viel, weil wenn alle gewinnen, kriegt jeder ein paar Cent. Völliges Chaos. Elia hat gebetet, dass es keinen Regen gibt, weil Gott ihn geführt hat, nach dem, was Gott ihm gesagt hat. Aber seht die Kraft des Gebets. Seht, was es bewirkt. Gebet bewirkt etwas und Jakobus will uns hier ermutigen, zu beten wie Elia. Ist auch interessant, wenn wir uns anschauen, wie Elia gebetet hat. Sein Gebet um Regen wird uns eigentlich gar nicht überliefert im Alten Testament. Das sagt uns nur Jakobus hier. Aber in 1. Könige 18 sehen wir Elia auf dem Berg Karmel. Diese berühmte Stelle, kennt ihr alle, dieser Zweikampf, sage ich mal, zwischen Elia und den Propheten des Baal. Und sie richten ihre Altäre auf und die Sache ist, wir beten und welcher Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und das Opfer auf dem Altar verzehrt, der ist der wahre Gott, dem sollt ihr nachfolgen. Elia ist wahnsinnig stark in diesem Moment. Ich glaube, er hat da wirklich die Geistesgabe des Glaubens. Das ist eine Geistesgabe, dass Gott uns in manchen Situationen einfach den Glauben gibt, dass etwas passieren wird und die Gewissheit und die Zusage, es wird passieren, ohne Zweifel. Das ist eine Geistesgabe. Ich glaube, dass Elia sie in dem Moment hatte. Und Elia betet und boom, sofort fällt das Feuer vom Himmel. Gebet sofort beantwortet. Aber dann später sehen wir ihn auf den Gipfel des Berges, als er um Regen betet. Und da lesen wir, er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Eine Geburtsposition eigentlich. Und 7-mal betet er. Muss was geboren werden im Gebet. Manchmal haben wir so diese Vorstellung, vollmächtiges Gebet ist, wenn du betest und pach, sofort passiert was. Wieder so dieses Instant, was wir so gerne haben. Ich glaube, dass sein Gebet um Regen genauso vollmächtig war, wie das Gebet, dass es nicht regnet. Oder dass das Gebet als Feuer vom Himmel fällt. Ob er es eine Mal kurz gebetet und sofort Erfüllung, das andere Mal muss er ringen im Gebet, wie in unserem Leben auch. Und dann danach hat er nicht die Gabe des Glaubens. Und er hat Angst vor der Königin und er flieht und dann schüttet er Gott sein Herz aus und Gott muss ihn wieder aufbauen. Also das Gebetsleben von Elia war sehr vielseitig, wie auch unseres. Aber der Punkt, den Jakobus hier macht, ist, wenn wir beten, dann passiert was. Gebet ist wirksam. Wenn wir nicht beten, wird nichts passieren. Also lasst euch ermutigen. Und ich möchte euch einladen, zusammenzukommen und zu beten. Ja, persönlich zu beten, als Familie, für euch selbst, ihr und der Herr, aber auch zusammenzukommen. Wir beten jeden Sonntagmorgen hier vor dem Gottesdienst um 9.45 Uhr für eine halbe Stunde. Wäre schön, wenn vielleicht eines Tages nicht nur 3-4 Leute hier sitzen und zusammen beten, sondern es voll ist und wir den Herrn gemeinsam suchen und gemeinsam beten. Da ist Macht drin, da ist Kraft drin. Die Frauen treffen sich jeden Mittwochabend, um zusammen zu beten. Wir Männer treffen uns zumindest einmal im Monat, um zusammen zu beten. Nutzt es. Ist eine Gelegenheit, ist eine Einladung. Sollte uns begeistern eigentlich, wenn wir das hier lesen. Wow, Gebet bewirkt was. Das Gebet viel vermag, eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und du und ich, wir können Elias sein. Und Elia sinnen oder wie immer die heißen. Zum Abschluss. Vers 19. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, kennt ihr jemanden, der vielleicht mal hier war und immer hier ist, in der Welt ist, in irgendeine Sünde, in irgendeinen Kompromiss verstrickt, vielleicht der nichtchristliche Freund und plötzlich, ups, nimmer hier. Leute, wir müssen den Leuten nachgehen. Und das ist nicht nur der Job von dem Pastor oder von den Ältesten, von allen. Er sagt hier, meine Brüder, meine Schwestern, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, das ist eine Aufgabe von uns allen. So wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung eines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Sünde tötet, Sünde macht kaputt. Zerstört uns geistlich und seelisch. Und ja, wie wir gesehen haben, manchmal züchtigt Gott sogar bis zum Tod. Wir sehen es im Korintherbrief und Apostelgeschichte 5 bei Ananias und Sapphira. Heißt nicht, dass die Menschen unbedingt verloren waren. Aber wir wissen, wenn ein Sünder ohne Jesus stirbt, dann ist er verloren in Ewigkeit. Und Jakobus am Ende seines Briefes zuletzt betont er den Dienst der Versöhnung. Versöhnung mit Gott. Dazu möchte er uns ermutigen, dass wir Christen, die in Sünde gefallen sind, dass wir dann einfach sagen, oh ja, pff, und wir schauen weg, weil es vielleicht unangenehm ist, Menschenfurcht, irgendwem zu konfrontieren, irgendwem nachzugehen. Nee, geben nach. Gott ist ein Gott, der ist der gute Hirte, der geht dem einen verlorenen Schaf nach, lässt die 99 zurück. Und wie tut Gott es? Im Normalfall durch dich und mich. Wir sind seine Werkzeuge. Also geben nach. Und lasst uns Menschen ohne Jesus die frohe Botschaft bringen von dem, was Jesus für uns getan hat. Dass er uns versöhnt hat mit Gott. Lasst uns nicht müde werden, das zu tun. Das ist die Ermutigung von Jakobus hier am Schluss seines Briefes. Es war heute so eine Bibelstelle oder ein paar Bibelstellen, so nach dem Gießkannenprinzip, so viele Themen kurz nacheinander. aber wichtige Themen, relevante Themen für unser Leben, denke ich. Ist klar, ist Gottes Wort, ist alles relevant. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für diesen Jakobusbrief und mir geht es zumindest so, ich habe es schätzen und lieben gelernt, diese klare, direkte Sprache von Jakobus. Und wir bitten dich einmal mehr, dass du uns hilfst, dein Wort umzusetzen und auszuleben diese Woche. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.